Schönen guten Abend, schön euch alle zu sehen, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ich weiß nicht, wer von euch hat sich schon mal intensiv Gedanken darüber gemacht, dass er älter wird? Ihr dürft euch gerne melden, wer macht sich Gedanken darüber? Ah, sehr gut, es gibt Leute, also ihr seid diejenigen, die hier seid und sagt, ich habe das Gefühl, ich werde langsam älter, ihr seid genau richtig heute hier. Es geht heute nämlich ums Älterwerden und wir wollen uns heute Gedanken darüber machen, was das heißt, älter zu werden, also ja, nicht der ganze Prozess des Alterswerden, also auch nicht der biologische Prozess, sondern wir wollen uns Gedanken darüber machen, was birgt sich für Gefahren vielleicht und ja, welche Herausforderungen könnte, wenn man älter wird, entstehen und wo ist unsere Zuflucht, wo ist unsere Hoffnung. Und das werden wir uns anhand Psalm 71 gleich mal anschauen. Aber bevor wir starten, würde ich gerne mit euch beten und es wäre schön, wenn ihr aufstehen würdet und dann beten wir. Herr Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der alles im Blick hat und wir danken dir auch, dass du ja, das Altwerden oder das Älterwerden auch im Blick hast und dass du ja, dem Psalmisten aus Psalm 71 aufs Herz gelegt hast, diesen Psalm niederzuschreiben, um ja, uns Jüngeren, aber auch unseren älteren Generationen Mut zu machen, Hoffnung zu geben, ja, vielleicht irgendwo Anfechtungen sind, sie beiseite zu räumen. Wir danken dir, dass wir diesen Psalm heute uns genauer anschauen wollen und ja, wir danken dir, dass du uns ja, dabei leiten und führen wirst. Amen. Ich habe heute ein Bild mitgebracht. Wir können zwar nicht verhindern, dass wir älter werden, wir können aber dafür sorgen, dass wir Spaß dabei haben. Okay, wer von euch denkt, das ist eine tolle Aussage oder sagt der ein oder andere, ja, die eine Stelle würde ich gerne nochmal ändern. Gibt es irgendjemand von euch, der sagt, das würde ich so unterschreiben oder gibt es welche, die sagen, nee, das würde ich lieber gerne ändern ein wenig? Passt?
Finde ich gut.
Okay, gut.
Wir sollten Freude.
Okay, okay, gut. Ich habe mir diese Folie immer wieder angeschaut und habe mir durch den Kopf gehen lassen, ja, stimme ich damit überein oder nicht? Du hast recht, ja, wir dürfen Freude haben, aber ich glaube, in diesem Bild ist das anders gemeint. Es geht darum, alles auszukosten, was man hat, also jetzt nicht nach links und rechts schauen, sondern wirklich auszukosten, was geht. Und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wie würde ich das ändern? Und ich habe mir tatsächlich überlegt, ich würde gerne das so anpassen, wir können aber dafür sorgen, dass wir Hoffnung haben. Ja, Hoffnung, weil, das werden wir gleich anhand des Textes sehen, wenn wir uns das anschauen, weil der Psalmist aus Psalm 71 geht sehr stark darauf ein. Das Wort Spaß verbindet so ein bisschen negative Aspekte. Ich finde, wenn da stehen würde, aber lass uns Freude dabei haben, ja, aber Spaß ist eher so, ja, Gaukeleien und solche Sachen, glaube ich, mehr gemeint. Aber das Wort Hoffnung, ich würde es jetzt nicht in Stein meißeln sagen, das muss Hoffnung stehen, es könnte auch sein Zuversicht oder ein Fels oder ein Hort oder was auch immer, welches Wort man gerne dazu nehmen würde. Aber in diese Richtung, glaube ich, will uns der Psalm lenken. Und ich bin davon überzeugt, dass der Psalm 71 in diese Richtung uns schieben möchte oder unseren Gedanken hinlenken möchte. Er möchte Menschen Hoffnung und Zuversicht geben, die denken, dass sie nicht mehr gebraucht werden hier auf der Erde. Ja? Denken Menschen, die das Gefühl haben, ich bin überflüssig oder mich braucht ja keiner. Dieser Psalm ist heute für dich geschrieben und Gott hat ihn heute ja, in die Bibelstunde gelegt, damit wir uns damit auseinandersetzen. Ich möchte gerne die ersten Verse lesen aus Psalm 71 und zwar lese ich mal aus der Schlachterübersetzung. Ich lese mal vor. Bei dir, Herr, suche ich Zuflucht, lass mich niemals zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und befreie mich, neige dein Ohr zu mir und hilf mir. Sei mir ein Felsenhorst, das heißt sowas wie ein Fels, ein sicheres Zuhause soll das bedeuten, also falls ihr nicht wusstet, was das Wort bedeutet. Sei mir ein Felsenhorst, der du verheißen hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. Mein Gott, befreie mich aus der Hand der Gottlosen, aus der Faust des Ungerechten und den Gewalttätigen. Wir wissen nicht hundertprozentig, wer diesen Psalm geschrieben hat. Wenn man aber die Art, wie es geschrieben wird und wenn wir uns anschauen, dass der Psalm 70 quasi scheinbar eine Fortführung von oder Psalm 71 die Fortführung von Psalm 70 ist, behaupte ich und ich habe viele Befürworter gefunden, die das auch so sehen, würde ich sagen, dass es David, der das geschrieben hat, weil man erkennt auch viele Parallelen zu anderen Psalm Und daher werde ich jetzt immer sagen, es ist David. Wenn jemand jetzt ein ganz großes Problem damit hat, dürft ihr euch melden, dann werde ich Psalmist sagen, aber ich würde gerne David sagen, weil ich glaube, das hat David geschrieben. Auch einfach aus dem Aspekt heraus, weil wir sehen einfach, wie viel Erfahrung er gesammelt hat und in ein hohes Alter gekommen ist. Und David ist hier in der Bedrängnis, er scheint in der Hand der Gottlosen und in der Faust des Ungerechten und den Gewalttäter zu stecken. Es ist stark zu sehen, wie David hier seine Situation deutlich macht. Also er veranschaulicht das, indem er sagt, ich bin in deren Hand, ich bin sogar in deren Faust. Also das heißt, er steckt zwischen fünf Fingern fest und kommt da nicht mehr raus. Also er sieht kein Entkommen aus dieser Situation, die die Feinde ihm quasi auferlegt haben. Und so sieht er keinen Ausweg, er findet keinen Weg, wie er rauskommen soll, sieht keine Befreiungsmöglichkeit. Wir wissen aber auch nicht, wer diese Personen sind, wir wissen nicht, in welchen Zeit es geschrieben ist, wir wissen nicht, wer ihn bedrückt, was ihn gerade beschäftigt, wir wissen nur, es gibt Feinde, die ihn fest in der Hand halten. Aber was wir sagen können ist, und das, was wir hier sehen, ist, David hat eine ganz klare Anlaufstelle, an wen er sich wendet. Und das ist so, er beschreibt das so schön, wie er Gott für sich als Zuversicht oder als Zuflucht bezeichnet. Er sagt, der Herr, ich bin bei dem Herrn, ich suche meine Zuflucht. Also es ist Gott seine Zuflucht. Er sagt, er ist mein Zuhause, er ist mein Fels und meine Burg. Es ist Gott selbst, wo er sich zu Hause fühlt. Es gibt einige Leute, die kenne ich auch und ich selbst bin auch so einer. Ich liebe es, in Urlaub zu fahren. Ich denke, ihr mögt auch die meisten von euch, wenn die Möglichkeiten finanziell und auch anderen Bedingungen geschuldet geht. Dann fahren wir gerne in Urlaub, irgendwo hin. Und bei mir ist es so, ich fahre gerne hin, aber ich freue mich richtig dolle, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich weiß nicht, wem es von euch auch noch so geht, aber es ist trotzdem, wenn man wieder zu Hause ist, es ist ein sicherer Ort, man fühlt sich da wohl und es ist so ein heimisches Gefühl. Und wir haben das sehr stark bei unseren Kindern beobachtet, also bei Naomi und Matteo, bei beiden. Weil wir sind den ganzen Tag unterwegs, fahren morgens raus und kommen abends nach Hause und dann kommt man nach Hause, legt den Kleinen auf den Wickeltisch und er fängt einfach an zu strahlen, ohne was zu sagen. Er mag es nicht, die Windeln wechselt zu bekommen. Aber wenn der dann auf seinem Wickeltisch dann da liegt oder unser Bett sieht, dann strahlt er auf einmal. Manchmal war es bei Naomi so, wir sind durch die Tür gegangen und sie hat gesehen, ich bin zu Hause und war glücklich. Und so geht es David hier. Er sieht Gott, er weiß, Gott ist meine Zuflucht. Er ist mein absolutes Zuhause und er wendet sich an Gott und es kommt eine absolute Ruhe über ihn. Es fühlt sich zu Hause. Und wir haben gesehen, dass in den ersten vier Versen, dass David in der Bedrängnis ist. Und wenn wir die nächsten Verse lesen, also 5-8, dann werden wir feststellen, dass David jetzt Gründe aufzeigt, warum Gott ihm hilft. Es sind 5 Ursachen, die David aufnennt, warum Gott ihm helfen muss und warum Gott ihm helfen wird. Und ich möchte euch herausfordern, mitzulesen und mir zu sagen, ich habe 5 Aspekte gefunden, 5 Ursachen und ich möchte, dass ihr jetzt mitlest und mir dann diese 5 nennt. Okay? Also, ich lese mal 5-8. Denn du bist meine Hoffnung, o Herr, du Herrscher. Meine Zuversicht von meiner Jugend an, auf dich habe ich mich verlassen vom Mutterleib an. Vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Mein Rühmen gilt dir alle Zeit. Ich bin für viele wie ein Wunderzeichen und du bist meine starke Zuflucht. Mein Mund soll erfüllt sein von deinem Lob, von deiner Verherrlichung alle Zeit. Okay, welche Ursachen findet ihr hier? Findet ihr Hoffnung? Sehr gut, ja, das ist das Erste. Okay, was war noch? Zuversicht? Ich schaue mal, ob das... Ja, kann man sagen, ich habe das anders genannt. Also ich denke, ihr bezieht euch hier drauf, ne, auf die Zuversicht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hatte. Ah, okay, dann genau. Also hier ist auch so interessant, er hat Gott von der Jugend an vertraut, ja, diese Zuversicht. Also er kennt Gott schon Jahrzehnte wahrscheinlich, er hat schon Jahrzehnte mit Gott seine Erfahrung gemacht, er hat Gott kennengelernt, wie er sich um ihn sorgt. Und auch in Drangsal und in Anfechtung und in Herausforderungen. Er durfte immer wieder sehen, dass Gott, oder er durfte immer wieder feststellen, ich kann auf Gott vertrauen. Und das ist, und hier, warum soll es heute anders sein als in den letzten Jahrzehnten? Okay. Seht ihr noch was? Du hast für mich gesorgt. Welcher Vers? Du hast für mich gesorgt, ja? Ja? Okay. Haben wir jetzt 7 insgesamt? Ja, ich hab den Schwerpunkt anders ein bisschen gesetzt, aber das stimmt alles, was ihr sagt. Also ich habe nämlich noch weiter festgestellt, schon im Mutterschoß hast du für mich gesorgt. Also bevor David überhaupt da war, hat er schon für ihn gesorgt. Also er hat, bei dem vorherigen Punkt war es so, da hat er ihn von der Jugendzeit an, sagte, hast du für mich gesorgt. Aber hier geht er noch einen Schritt weiter und sagt, du bist es, der mich ins Leben gerufen hat. Du bist es, der wollte, dass ich hier bin, Gott. Du bist es, der mich auf diese Erde gebracht hat. Also kann ich doch davon ausgehen, dass du für mich sorgen wirst, oder? Und so appelliert er an Gott und sagt, Gott, du bist es selbst, der möchte, dass ich hier lebe. Und fordert das quasi heraus. Das andere habe ich, dass David ein Wunderzeichen geworden ist. Das ist ein sehr interessantes Wort. Wenn man das liest, dann denkt man erstmal, okay, was soll das bedeuten? Und dieses Wunderzeichen bedeutet, dass David in seinem gesamten Leben immer wieder Herausforderungen bevorstand oder dass er eine Herausforderung war. Und die Feinde um ihn herum haben diese Prüfungen, die David durchgemacht hat, sei es die Verfolgung durch seinen eigenen Sohn, und so weiter, das haben die ja alle gesehen und die haben gesehen, dass David immer wieder in Prüfungen geraten ist und so wurde er ein Wunderzeichen für die Leute und für sie heißt das, sowas wie Gott prüft dich, stellt dich Prüfungen aus, entweder weil er dich, wie habe ich es geschrieben, weil er deine Fürsorge, weil er sich für dich, um dich sorgt oder weil Gott dich bestrafen möchte. Der größere Aspekt oder das Größere, was bei den Leuten mitgeschwungen ist, immer bedeutet, dass sie gedacht haben, Gott bestraft ihn jetzt. Und dann stellen sie fest, also ihr müsst euch vorstellen, Absalom verfolgt seinen Vater und plötzlich ist alles wieder gut. Dann denken die Leute ja auch irgendwie, das ist ja nicht normal. Und so ist das gemeint mit Wunderzeichen, dass Gott seine starke Zuflucht trotzdem ist und dass die Menschheit sehen kann, dass Gott für ihn gesorgt hat, obwohl es eigentlich manchmal aussichtslos aussah. Und der letzte ist mein Mund soll ich loben. Gott, ich lobe dich, ich anbete dich, ich mache dich groß mit allem, was ich habe und was ich bin. Möchtest du, dass ich das nicht mehr mache? Warum lässt du mich in dieser Zeit, lässt du diese Anfeindung und diese Bedrückung über mich kommen? Und so sind das die 5 Aspekte, die ich gesehen habe. Es kann sein, dass ihr was anderes noch gelesen habt, aber das sind die 5, die ich gesehen habe, die sehr stark für mich herausgekommen sind, die David quasi hier als Ursache nennt, warum Gott ihm helfen sollte. Natürlich kann David Gott hier nicht herausfordern oder zwingen, das zu tun, aber er bringt eben Argumente oder ruft sich vielleicht auch selber ins Gedächtnis, dass Gott eigentlich immer für ihn gesorgt hat. Und wenn ihr das so seht, seht man nicht alle gleichzeitig, wenn ihr diese Punkte euch vor Augen haltet, dann weiß ich nicht, wie es bei euch ist, ob ihr den einen oder anderen Punkt in eurem Leben quasi auch seht. Also ich würde fast behaupten oder würde fast eine Wette mit euch eingehen, dass jeder von euch mindestens 3 dieser Aspekte in seinem eigenen Leben auch gesehen hat. Er ist unsere Hoffnung, er hat dich in die Welt kommen lassen, das ist unweigerlich so, also sonst wärst du nicht hier. Wenn Gott dich nicht gewollt hätte hier auf der Erde, dann wärst du jetzt nicht hier. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns schon mal irgendwelche Prüfung gehabt haben, das ist ja eigentlich zwingend notwendig und dass wir Gott anbeten mit unserem Mund. Ja, also das heißt, mindestens 3 Aspekte kannst du in deinem Leben erkennen und wenn du sagst, jo, das ist ganz spannend, das finde ich ganz interessant, dann gebe ich euch gerne eine Hausaufgabe mit. Setz dich heute Abend mal hin oder morgen und wenn du Zeit hast oder nimm dir die Zeit, vielleicht auch in deiner stillen Zeit und überleg mal, welche Dinge Gott in deinem Leben hat Gute widerfahren, also welche Ursachen gibt es, warum Gott für dich sorgt, ja? Wenn ihr sagt, das ist etwas für mich, dann dürft ihr das gerne machen. Ich werde das nicht abfragen nächstes Mal, aber es ist hilfreich, einfach über solche Sachen nachzudenken und David hat es auch geholfen, einfach nur mal darüber nachzudenken, okay, wo hat Gott für mich gesorgt und was sind Gründe, warum ich eigentlich, warum ich darauf bauen kann, dass Gott mir helfen wird. Und Ich hab hier eingeleitet so ein bisschen, da ging es ums Alter. Und jetzt wundern sich vielleicht welche und sagen, ja, du hast das noch nicht einmal das Thema Alter, also älter werden, irgendwie aufgetaucht. Das war jetzt quasi so eine Vorbereitung darauf. Und jetzt lesen wir mal den Vers 9 Und da lesen wir: Verwirf mich nicht in den Tagen des Alters, verlass mich nicht, wenn meine Kraft abnimmt. Also hier können wir das erste Mal sehen, dass David tatsächlich eine Sorge mit sich trägt, weil er älter wird. Und die Feinde kommen, und das werden wir gleich lesen, und bedrücken ihn, weil sie das Gefühl haben oder sehen, okay, David ist älter geworden und scheinbar hat er nicht mehr die Kraft. Und es sieht auch so aus, als wenn Gott sich so ein bisschen von ihm entfernt. Also lass uns jetzt zuschlagen. Und was David hier uns weitergibt und was uns allen eine Hilfe sein kann, möchte ich gerne aus dem Kommentar von William MacDonald vorlesen, weil ich finde, der hat das so trefflich formuliert und der hat das selbst auch da aus der Daily Notes auf Skriptura rausgenommen. Ich lese mal vor, und da steht: Um würdevoll alt zu werden, ist mehr Gnade nötig, als die Natur bieten kann. Das Alter ist eine neue Welt fremdartiger Konflikte und heimlicher Ängste. Die Angst, alleingelassen zu werden, die Angst, seinen Lieben zur Last zu werden, die Angst, hilflos und invalide zu werden, die Angst, sich selbst nicht mehr im Griff zu haben, die Angst, deshalb ausgenutzt zu werden. Diese Ängste sind nicht neu. Der Psalmist denkt hier laut darüber nach, um allen Mut zu machen, die im Herbst ihres Lebens stehen. Also ich empfand das als sehr, sehr trefflich formuliert. Ich habe das jetzt ja durch meine Schwiegermutter sehr stark, durch Tinas Oma sehr stark miterleben dürfen, dass wie es ist, einfach zu altern und abhängig zu werden. Und ich glaube, bei mir ist es auch so, ich habe gesagt, Gott, lass mich lieber gegen ein Auto fahren, als irgendwann abhängig von meinen Kindern sein zu müssen. Weil das ist wirklich, glaube ich, ein harter Kampf. Es ist herausfordernd, weil man so abhängig ist. Und deswegen kann ich David hier verstehen, der wirklich in ein hohes Alter gekommen ist. Und ich kann jeden verstehen, der, man sagt ja, Angst vorm Altwerden hat. Das ist etwas ganz Natürliches. Das ist ganz klar, dass wir da herausgefordert sind, weil wir sind eine Zeit lang jung und dynamisch und haben viel Kraft. Und irgendwann nimmt unser Körper einfach ab, unser Geist nimmt langsam ab und wir werden nun mal alt. Aber es ist kein Grund, hier mutlos zu werden, sondern wir haben eine Hoffnung. Und das ist etwas, was ich damit eingangs sagen wollte. Ja? Das ist, auch wenn wir älter werden, wir müssen eine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung. Und wenn du hier sitzt oder wenn du im Livestream zuhörst oder wenn du sagst, es geht mir einigermaßen so oder es geht mir so, ich habe auch manchmal solche Gefühle oder ich empfinde es manchmal, dass mir ja jetzt der Rücken mehr wehtut als früher oder ich habe hier mehr Wehwehchen als da, ich bin irgendwie nicht mehr so in den besten Jahren meines Lebens. Egal, wo du dich befindest, ob du dich mit David übereinstimmen kannst oder nicht, egal wie alt du bist, ob du jetzt 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oder 100 bist, wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich in den Nöten alleine lässt. Und das ist jetzt sage ich es ist jetzt für immer und ewig bleibt diese Zusage. Wenn du das Gefühl hast, du wirst alleine gelassen, das ist absolut nicht so. Es gibt eine ganz klare Bibelstelle. Es ist Fakt, dass es nicht so ist. Und zwar, ich lese mal Jesaja, ich strahle es nicht aus, aus Jesaja 46. Und da hat Gott eine absolute Zusage gemacht, dass er sagt, ich werde dich von deiner Geburt an bis zu deinem Tod quasi, hat er gesagt, ich werde dich immer, immer, immer tragen. Jesaja 46, die Verse 3 bis 4. Hör auf mich, o du Haus Jakob und der ganzen Überrest vom Haus Israel. Ihr, die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, von der Geburt an von mir getragen worden seid, bis in euer Greisesalter bin ich derselbe und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernhin euch heben, tragen und erretten. Das ist jetzt eine Zusage auf Israel, aber die zeitlose Wahrheit, die wir hier erkennen dürfen oder was wir hier feststellen können, ist, wenn Gott sich jemanden zuwendet, dann bleibt das so. Gott ändert sich da nicht, okay? Und das ist etwas, was wir, ich hoffe, dass wenn wir alt werden oder wenn wir älter werden, dass uns das immer wieder ins Gedächtnis kommt. Ja, Jesaja 46, 3 bis 4, Gott hat, wir sorgt genauso seit deiner Geburt bis zu deinem Älterwerden, er sorgt für dich. Und ist das nicht eine tolle Hoffnung zu wissen, okay, egal wie alt ich werde, Gott sorgt für mich? Und was wir verstehen müssen ist, dass Gott, wenn Gott das nicht tun würde, dann würden wir hier heute nicht sitzen, okay? Was will ich damit sagen? Johann hatte sehr stark in die Galaxie letztes Mal gezeigt und es war atemberaubend. Und ich möchte genau die andere Richtung gehen. Ich möchte in uns reingehen, also in jeden einzelnen Molekül, jeden einzelnen Anatom. Also jede kleinste Zelle, Milliarden bestehen aus uns, sind in uns drin, die funktionieren in einer perfekten Art und Weise. Also es ist alles perfekt ausbalanciert und es hat keine, also würde ein Mikrosekunde schneller etwas gehen, dann würde der ganze Körper zerfallen, es würde nicht funktionieren. Und jetzt müssen wir verstehen, das, was wir erleben, also dass das Paul jetzt hier sitzt und nicht zusammenfällt, das ist Wirken Gottes. Dass die ganzen dass deine Haut nicht von deinem Fleisch runterfällt, das ist Wirken Gottes, weil er uns so geschaffen hat, weil Gott uns so kreiert hat. Und das eine hat er uns kreiert, zum anderen, er erhält das auch noch. Also es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, hier Adam und dann ich gucke, was passiert, sondern Gott ist es selbst, der das immer wieder alles in Bewegung hält. Er ist es derjenige, der dafür sorgt, dass die Moleküle nicht auseinanderfallen. Der sorgt dafür, dass du dein Rückgrat nicht gerade zusammenbricht, sondern dass du hier sitzen kannst. Dass dein ganze Knochen, deine ganze Anatomie bis ins kleinste Detail funktioniert. Und das ist, was Gott macht. Er macht es vor deiner Geburt, hat er schon damit angefangen und er wird es tun, bis der Tod euch scheidet. Ja? Solange wird Gott dich und deinen Körper erhalten. Und David wusste das auch und im Psalm 103, Vers 5 sagt er das auch, dass er weiß, dass Gott für ihn sorgt. Er weiß, dass Gott sagt, der dein Alter mit Gunst sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Also David war das dem war sich auch bewusst, dass Gott da für ihn sorgt. Ich möchte gerne weitergehen und zwar möchte ich die weiteren Verse lesen, 10 bis 13. Denn meine Feinde reden von mir und die meine Seele aufladen, ratschlagen miteinander und sagen, Gott hat ihn verlassen, jagt ihm nach und ergreift ihn, denn es gibt keinen Retter. O Gott, sei nicht fern von mir, mein Gott, eile zu mir zu. Hilfe, es soll sich schämen und vertilgt werden, die meine Seele anfeinden. In Schimpf und Schande sollen sie hüllen, die mein Unglück suchen. Also hier sehen wir quasi den Auslöser, warum David in so eine Situation kommt, warum er anfängt, sich Sorgen zu machen oder warum er anfängt, Angst zu bekommen. Seine Feinde kommen und sagen, David ist alt geworden und Gott hat ihn verlassen, lasst uns jetzt ihn angreifen. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, der Feind versucht, jede Möglichkeit auszunutzen, um ihn zum Fall zu bringen. David weiß von seinen Sünden, er weiß von seinen Gräueltaten, wir wissen von vielen Dingen, die er getan hat. Und manchmal fragt man sich, wie kann das ein Mann das nach dem Herzen Gottes sein? Wundert man sich manchmal, wie einen Mann umbringen lassen, nur weil er gesündigt hat, wo er ganz viele Priester hat umbringen lassen, nur weil er gelogen hat. Also es gibt viele, viele Begebenheiten in seinem Leben. Aber sie wurden ihm, ja, wenn wir es auf uns projizieren, das wurde uns vergeben. Und was hier der Feind versucht ist, er versucht, das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Also was sie sagen will, ist, die Taktik des Satans ist absolut hinterlistig. Mal kommt er als Schlange und flüstert uns etwas ins Ohr und sagt, bist du sicher, dass Gott dir vergeben hat? Meinst du, Gott vergibt dir das nochmal? Ich weiß es nicht, also das ist jetzt schon ganz schön häufig, dass du hier sündigst in dieser Sünde oder du verharrst doch in Sünde oder du hast schon wieder ein schlechtes Wort von dir gegeben oder du hast schon wieder über den gelästert oder du hast das gemacht. Also er versucht auf Art und Weise uns von Gott zu entfremden und wir denken, okay, wir können unsere Sündenvergebung ist nicht rechtens. Oder er kommt wie ein brüllender Löwe und versucht uns von Gott zu entzweien. Und so ist es bei den Feinden auch. Sie versuchen jetzt auf eine hinterlistige Art und Weise David ins Wanken zu bringen, David in Unruhe zu bringen und lassen quasi proklamieren, David, Gott hat dich verlassen, wir machen dich jetzt fertig. Und er geht drauf ein und wird ein bisschen unsicher. Und das ist so quasi die Wende. Und in den nächsten Versen, die Verse 14 bis 18, lesen wir dann davon, das lesen wir nur noch von Bekenntnis, Bewunderung, Dank und von Lob. Und ich lese es einmal vor. Ich aber will beständig harren und noch mehr hinzufügen zu all deinem Ruhm. Mein Mund soll erzählen von deiner Gerechtigkeit, von deinen Hilfserweisen Tag für Tag, die ich nicht zählen weiß. Ich will kommen in der Kraft des Herrn, des Herrschers. Ich will rühmen deine Gerechtigkeit, dich allein. O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis hierher verkündige ich dein Wunder. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, o Gott, bis ich dein Arm verkündige, den künftigen Geschlecht, deine Macht allen, die noch kommen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, dieser Umschwung. Vorher wirkte er so ein bisschen sehr niedergeschlagen, etwas frustriert vielleicht. Er war, ja, wusste nicht mehr weiter. Und jetzt auf einmal betet er Gott quasi so an. Also er bewundert Gott und preist ihn. Und habt ihr eine Idee, warum auf einmal dieser Umschwung? Ist nicht schlimm, ich habe auch viele Stunden damit studiert, deswegen weiß ich es. Wenn man das nämlich vergleicht, dann sieht man, vorher schaut er auf sich selbst und er schaut so sehr stark auf die Feinde. Also sein Blick ist auf seine Probleme gerichtet. Und jetzt, wo ist sein Blick jetzt? Er schaut auf Gott. Er guckt einfach nur auf Gott und sagt, Gott, du bist so, du bist der, du bist derjenige, du machst das und verkündigt seinen Namen. Er sagte, du hast mich gelehrt, du hast dies und das getan. Also sein Blick geht weg und auch dieses Altwerden ist auf einmal zweitrangig geworden, weil er hat nur noch eine Bitte, er möchte der künftigen Generation von Gott erzählen. Also sein Blick komplett weg von sich, nur noch Gott in seinem Fokus. Und ich möchte hier nur zwei Stellen genauer beleuchten. Der Text ist einfach viel zu lang, um den in einem Abend mit euch zu erarbeiten. Und zwar möchte ich, den ersten Punkt, den ich setzen möchte, ist noch in Vers 15. Da sagt er nämlich, dass Gott ihn Tag für Tag immer wieder für ihn gesorgt hat. In Vers 15 können wir sehen, dass er sagt, Gott, ich habe deine Hilfe Tag für Tag erhalten und ich kann es nicht mal mehr zählen, wie oft du für mich gesorgt hast. Er blickt zurück auf sein Leben, er schaut auf das, was gewesen ist und er stellt fest, dass Gott immer an seiner Seite war. Er hat ihm unzählige Male geholfen und ist quasi, ja, nein, er ist sein Helfer. Und er möchte der nächsten Generation quasi das weitergeben. Er sagte, David sagt, das, was ich jetzt hier von Gott gelernt habe, das möchte ich weitergeben. Und er sagt in Vers 18, verlass mich nicht im Alter, mein Gott, auch nicht, wenn ich ein Greis mit weißen Haaren bin. Also ich lese das aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn noch der Generation nach mir möchte ich verkünden, wie du eingreifst. Allen, die noch kommen, will ich davon von deiner Macht erzählen. Also nochmal, der Gedanke, den ich hier verfolge, denn noch der Generation nach mir möchte ich verkünden, wie du eingreifst. Allen, die noch kommen, will ich von deiner Macht erzählen. David sagt, Gott, du hast mich in meiner Jugend gelehrt. Und er sagt, ich habe von Jugend auf von dir gehört, ich habe von Jugend auf von dir gelernt. Und es ist total wichtig, dass wir auf dem Wort Gottes unser Fundament bauen. Und es ist wichtig, dass wir Jüngere uns intensiv damit beschäftigen. Natürlich die Älteren dürfen sich nicht rausnehmen, mit Gottes Wort sich zu beschäftigen. Aber wir wollen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir wollen von Gott, von unserer Jugend an, sobald wir Kinder Gottes sind, wollen wir intensiv uns damit beschäftigen. Aber wir dürfen das nicht vernachlässigen oder außer Acht lassen, dass wir ältere Geschwister haben, die sehr viel an Erfahrung und sehr viel gelernt haben. Liebe ältere Brüder und Schwestern, ihr seid nicht zu alt für Gott. Es gibt kein Alter, wo ihr zu alt für Gott seid. Natürlich gibt es Dienste, die vielleicht schwer werden. Ihr sagt, okay, ich habe nicht mehr die Kraft wie mit 20 oder mit 30. Aber es gibt kein Alter, wo man zu alt ist, um an Gottes Reich mitzuarbeiten. Es gibt kein Alter, wo Gott sagt, ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Und die Aspekte können so unterschiedlich sein. Und ein großer Punkt ist, dass man seine Kinder und seine Enkel und deren Kinder lehrt, unterweist. Timotheus, glaube ich, ist, ne, es macht das so deutlich und sagt, die älteren Frauen unterweist die Jüngeren. Das ist ein Aspekt, den wir immer wieder in der Bibel feststellen können. Weißt du, das ist nicht so, dass Gott irgendwie sagt, okay, bis 60 kann ich dich gebrauchen oder bis 65 kann ich dich gebrauchen und dann stelle ich dich auf ein Abgleis, weil dann warten wir nur noch, dass ich wiederkomme. Nein, er will jeden Einzelnen gebrauchen, egal wie alt du bist. Also du bist nicht zu alt, im Gottesreich zu arbeiten. Und auch da sehe ich einfach wieder, muss ich meine von Tina die Oma einfach festhalten. Das ist mir so klar geworden, als ich es immer wieder beobachtet habe. Sie hat in dem, was sie noch konnte, hat man gemerkt, sie ist ein Kind Gottes und sie strahlte ein Vertrauen zu Gott aus. Und sie, wenn dann für sie gesungen wurde, dann hat man gehört, wie sie konnte ja nicht mehr wirklich klare Worte von sich geben, aber sie hat trotzdem mitgesungen in ihrer Art und Weise. Sie hat in ihrem Herzen mitgesungen. Und das ist etwas, was das ist so wichtig für die jüngere Generation zu sehen, dass Glauben nicht nur in der Jugend stattfindet, sondern bis zum Tod bleibt. Und da fordere ich euch wirklich ein bisschen heraus, zu gucken, okay, ich bin jetzt etwas älter, ich bin jetzt in ein älteres Alter gekommen. Schiebt euch nicht selber aufs Gleis ab, ja? Ihr seid total wertvoll für die Gemeinde. Und es tut mir wirklich auch immer weh, wenn ich dann höre, dass ältere Generation kommt und sagt, ich bin schon zu alt zum Dienen, das soll man die Jüngeren machen. Ihr seid nicht zu alt. Also ich gucke jetzt einmal so rüber, aber ich meine nicht, ne, also nicht, dass jemand sich angesprochen fühlt. Also ich spreche zu allen. Auch zu den Jüngeren, dass wir euch wertschätzen. Und ich habe mal eine Aussage gehört und die hat mich wirklich sehr beschäftigt. Das ist schon viele, viele Jahre her. Und er sagte zu mir, es ging darum, dass eine Gemeinde jung und dynamisch sein muss und so. Und wir wollten, damit was verändert werden kann. Und dann sagte er mir nur einen weisen Rat, gab er mir mit. Er sagte, in einer Gemeinde sind Jüngere und Ältere unverzichtbar. Er sagt, eine Gemeinde besteht nicht aus Alten oder aus jungen Leuten. Die Mischung aus jung und alt ist es, was die Gemeinde so einzigartig macht. Die Mischung aus Kraft und Dynamik und aus Weisheit und Erfahrung oder aus Wissen und Erfahrung sind es, was eine Gemeinde ausmachen. Und beides zusammen ist ein absolut genialer und großer Segen für diese Gemeinde. Und darum, ob du jung bist, ob du alt bist, egal wie du dich fühlst, das ist völlig egal. Gott will dich in seinem Reich gebrauchen, egal in welchem Stadium du dich befindest. Ich möchte den letzten Abschnitt noch mit euch lesen. In den letzten 6 Versen betet David Gott einfach nur noch an. Also der ist so überwältigt davon, wer Gott ist. Also man merkt, sein Blick ist nur noch bei Gott und er betet ihn an. Und deine Gerechtigkeit, oh Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan. O Gott, wer ist dir gleich, der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen? Du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder heraus aus den Tiefen der Erde. Du machst mich umso größer und tröstest mich wiederum. Darum will ich dir danken mit der Harfe, will deine Treue, oh mein Gott, besingen, dir auf der Laute spielen, du Heiliger Israels. Meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe, und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll täglich, täglich von deiner Gerechtigkeit reden, denn beschämt und schamrot wurden, die mein Unglück suchten. Gott hat alle Zweifel in diesem Moment bei David zerschlagen. Also alle, die gegen David gewesen sind, scheinen auf einmal keine Herausforderung und keine Anfechtung mehr zu sein. David kann nicht anders, als mit allem, was er ist, was er kann und was er hat, einfach Gott zu anbeten und zu sagen, Gott, wir haben viele Dinge gesehen, aber du bist es im Endeffekt, der immer wieder für Gerechtigkeit und für die Balance gesorgt hat. Du bist es derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir erhalten bleiben. Und wenn wir uns bewusst machen, also wenn wir davon lernen, dass wir versuchen, weniger auf uns selbst und auf unsere Probleme zu schauen, weniger den Fokus auf unsere Feinde und auf uns selbst zu setzen, sondern mehr auf die Größe Gottes zu setzen, mehr auf Gottes Erhabenheit zu schauen, dann scheinen auf einmal viele Dinge klein und nicht mehr ganz so schlimm. Und dein Blick und mein Blick wird automatisch sich verändern und wir werden den Aspekt ganz anders in unserem Leben leben. Wir werden unseren Blick mehr hinführen zu Gott. Wir werden mehr das Ziel haben, Gott zu anbeten, als uns mit unseren, ich sage mal jetzt, unwichtigen Problemen. Natürlich gibt es auch große Herausforderungen in unserem Leben, aber die werden immer kleiner. Und das ist etwas, was ich hier mit uns lernen möchte. Und einen Gedanken nur noch mit euch mitgeben. Und zwar denken wir an Hiob. Der hat unglaublich gelitten, oder? Das war ein Mann, der wirklich bis aufs Blut, kann man sagen, gelitten hat. Was der alles hatte mit Geschwüren und so weiter, das will ich nicht haben. Also der hat wirklich große Herausforderungen erlebt. Und was macht Gott? Was macht Gott, als er zu ihm kommt? Sagt Gott, du armer kleiner Hiob, du armer Mann, dass du so gelitten hast? Nein, Gott stellt sich hin und präsentiert sich und sagt, ich bin Gott. Und ich bin und ich bin und ich habe und ich werde und ich kann. Und er präsentiert sich Hiob erstmal und Hiob guckt Gott an und merkt, ey, alles, was ich an Problemen habe, ist eigentlich nichts. Und das Einzige, was er kann, ist nur noch um Buße bitten und Gott anzubeten und Gott belohnt dies dann, indem Hiob wiederhergestellt wird. Aber einfach der Gedanke, dass Hiob wirklich von Gott quasi herausgefordert wurde, guck mal weg von dir und guck mal auf mich, wer ich bin und guck mal, was ich kann. Ja? Das ist etwas, was ich mitgeben möchte. Und ja, wir alle haben mal als Babys angefangen, wir alle haben mal als Neugeborene gestartet. Die einen befinden sich noch in der Jugendzeit, manche befinden sich schon in dem höheren Alter. Aber es gibt kein Alter, das Gott nicht gebrauchen will und kann und gebrauchen wird. Und ich hoffe, dass wir immer, dass ich noch lerne und dass wir gemeinsam lernen, uns nicht für Gottes Reich abzuschreiben, sondern egal wie alt wir sind, dass wir alles dafür tun, damit Gottes Name groß gemacht wird, dass wir Menschen hin zu Gott zeigen, dass Menschen erkennen, es gibt nur einen wahren Gott. Und abschließend Frage, was würdest du für dich da hinschreiben, wenn du das heute ausfüllen müsstest? Wofür würdest du sorgen wollen? Was ist etwas, was du in deinem Älterwerden, was ist dir wichtig? Und ich hoffe, dass du sagst, es ist die Hoffnung auf Gott, es ist die Zuversicht, dass ich auf Gott baue. Und ja, möge Gott uns dabei viel Weisheit und Gnade schenken.